Wie würdest du die Farbe eines durchschnittlichen Whiskys beschreiben? Also die meisten, denen ich diese Frage stelle, die antworten dann mit Gold oder Kupfer. Und beides ist richtig. Also beides können Farben von Whisky sein. Sogar sehr häufig. Und um genau das zu liefern, was der Kunde eben erwartet, helfen auch einige Whisky-Unternehmen bei ihren Produkten mit Farbstoff nach. Also nicht alle, aber es sind ein paar. Also dein Auge verknüpft dann eben Aromen mit dem Whisky, die de facto gar nicht darin enthalten sind. Aber man muss ehrlich sagen, neben diesen Massenprodukten gibt es noch zahlreiche Single Malts, bei denen das Lesen der Farbe wirklich enorm spannend ist. Denn sie verrät dir letzten Endes einiges über deinen Whisky. Also vorausgesetzt, du weißt ein paar Dinge über deine Augen und die Farbe des Whiskys. Zum Beispiel, dass Frauen statistisch besser in der Lage sind, die Farbe eines Whiskys zu beurteilen und dass deine Fähigkeit, die unterschiedlichen Farben eines Whiskys wahrzunehmen, ab einem bestimmten Alter abnimmt. Welches Alter das ist und was dir die Farbe eines Whiskys über diesen verrät, das zeige ich dir in dieser Episode. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Also es ist jetzt schon wirklich lange her. Also es sind schon einige Jahre. Das war damals, wir waren im Urlaub und es war echt schön. Es war total entspannt und es war wirklich ein ganz, ganz toller und super Urlaub. Und ja, wir lebten einfach in den Tag hinein. Es war total locker und wir haben die Sonne genossen. Wirklich mal, konnten mal wirklich schön abschalten, keine Arbeit. Und ja, wir haben wirklich geschaut, dass wir zu jeder sich bietenden Gelegenheit irgendwie kulinarische Neuheiten entdeckten. Also wir wollten das Land nicht einfach nur besuchen, nicht einfach nur touristisch besuchen, sondern wir wollten auch wirklich schauen, dass wir so die Kulinarik und so die Aromen und die Düfte des Landes einfach mitnehmen. Und das war egal, ob das flüssig oder fest war. Das war einfach für uns spannend. Und eines davon war ein Jahrgang Single Malt Scotch. Gut, ich muss dazu sagen, das war Italien. Und ja, Single Malt Scotch ist jetzt nicht typisch italienisch. Aber man muss wirklich auch sagen, in Italien hat eine ganz, ganz tolle und spannende Kultur an unabhängigen Whisky-Abfüllern. Also es gibt wirklich Single Malt-Abfüllungen, die wirklich exklusiv für den italienischen Markt herausgebracht wurden. Und da findet man in Italien nach wie vor wirklich sehr, sehr spannende Single Malt Scotch Whiskys. Und einen so einen Single Malt, den hatte ich damals entdeckt und habe ihn mir nach dem Essen bestellt. Und ja, den Malt zu trinken, das war wirklich ein unglaubliches Gedicht. Das war wirklich so unbeschreiblich, dass ich mir wirklich einfach eine Flasche da in dem Restaurant noch kaufen musste und habe sie mir mit nach Hause genommen. Und dann sind wir wieder heimgefahren, dann waren wir zu Hause, wieder auf Arbeit, am Wochenende frei und so weiter. Und einige Wochen später waren wir wieder abends beim Essen zu Hause und wir haben einfach diese Whiskyflasche aus dem Regal geholt und wollten nochmal so mit diesem Whisky zurück in den Urlaub, wollten nochmal so die Aromen des Urlaubs aufsaugen und ja, quasi so das Feeling des Urlaubs nochmal erleben. Und ja, ich muss sagen, es war da kein schlechter Whisky. Aber das war bei weitem nicht die Gaumenfreude, die wir einige Wochen zuvor noch im Urlaub erlebt haben. Und der Grund dafür ist eigentlich relativ simpel, auch wenn ich damals wieder einfach total erstaunt darüber war und das überhaupt nicht fassen konnte. Aber letzten Endes, der Grund dafür ist echt simpel. Denn unsere Sinneswahrnehmung, also unser ganzer Sinnesapparat, mit dem wir Genussmittel wie Whisky wahrnehmen, der beschränkt sich eben nicht nur auf Nase und Mund. Der beschränkt sich nicht einmal nur auf unseren eigenen Körper. Das ist weitaus komplexer. Also Emotionen, Erinnerungen oder auch äußere Faktoren wie Produktpreise und Expertenmeinungen, all das. Oder zum Beispiel, ob du ihn ganz entspannt im Urlaub genießt. All das sind Faktoren, die deine Sinneswahrnehmung auf ähnliche Weise beeinflussen. Also ähnlich wie jetzt zum Beispiel das Licht des Raumes, in dem du verkostest. Also all diese Punkte tragen letzten Endes wirklich entscheidend dazu bei, ob dir ein Whisky schmeckt, also ob du ihn in höchsten Tönen lobst oder ja, ob du ihn jetzt lieber ja nicht nochmal, also kein zweites Mal genießen möchtest. Also keiner dieser Punkte, muss man aber ehrlich sagen, beeinflusst deine Meinung über deinen Whisky derart wie das Aussehen eines Whiskys. Ja, und natürlich auch dessen Eindrücke in Mund und Nase, also die optischen, gustatorischen und die olfaktorischen Reize. Du findest hier im Podcast ja auch bereits einige Folgen, in denen ich dir die ganzen Details über die Verkostung mit Mund und Nase gezeigt habe. Aber ehrlich gesagt, was wir bisher kaum angesprochen haben, das sind deine Augen. Und du wirst gleich merken, die haben wirklich enormen Einfluss darauf, ob dir ein Whisky schmeckt oder nicht. Ja, sogar was du schmeckst und riechst. Denn deine Nase und dein Mund sind, ja, sind bei weitem nicht so objektive Kollegen, wie man vielleicht denkt. Also häufig erkennen die nur das, was ihnen die Augen und das Gehirn sagen, dass sie erkennen sollen. Denn, ja, schauen wir mal vorhin die Situation an. Wenn sich der Whisky jetzt in deinem Glas befindet, dann ist seine Farbe der erste Reiz, also der erste Eindruck, den deine Sinnesorgane auffangen. Also gut, ja, befindest du jetzt dich nicht gerade in einem Blind Tasting, also in einer Blindverkostung mit verdunkelten Gläsern, dann muss man wirklich sagen, kannst du dich dem Einfluss der Farbe nicht entziehen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Denn lange bevor du dich bewusst dazu entscheidest, die Farbe nicht mit Aroma und Geschmack in Verbindung zu bringen, da hat dein Unterbewusstsein diese Verknüpfung schon wirklich lange hergestellt. Also es hat wirklich die Farbe des Whiskys mit deinen Erfahrungen und Gefühlen und Emotionen, ja, und auch konkreten Aromen assoziiert. Das der Farbton und die Intensität, die sind ebenso wie Transparenz und Konsistenz des Whiskys ein ganz entscheidender Faktor bei der Verkostung. Und das Interessante daran ist, dein Auge fängt diese ganzen Informationen, die dich wirklich so stark beeinflussen, mit lediglich zwei verschiedenen Zelltypen auf. Also Zapfen und Stäbchen. Vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht kannst du dich noch aus der Schule an Biounterricht erinnern, dass das Auge, also die Retina, die Netzhaut hinten aus zwei Zelltypen aufgebaut ist, Zapfen und Stäbchen. Und wie gesagt, beide befinden sich hinten am hinteren, also im inneren Teil des Auges, auf der Netzhaut. Und die bezeichnen wir auch als Retina. Und die leiten die eingefangenen Reize, also das Licht und damit auch die Farbe, weiter zum Gehirn. Und während die Zapfen für die Farbwahrnehmung zuständig sind, reagieren die Stäbchen eher so auf Hell-Dunkel-Unterschiede. Und insgesamt besitzt das menschliche Auge, das ist wirklich unglaublich, das kann man sich eigentlich gar nicht wirklich so mit einem normalen Menschenverstand vorstellen. Also ein durchschnittliches menschliches Auge hat rund 120 Millionen Stäbchen und 6 Millionen Zapfen. Also die Ausstattung und Funktionalität, muss man ja dazu sagen, diese Sinneszellen, ist allerdings nicht bei allen Personen identisch. Ich meine, nimm nur zum Beispiel mal farbenblinde Personen. Die haben nur eingeschränkt funktionierende Zapfen. Und was auch wirklich sehr, sehr interessant ist, ist ein weiterer Unterschied beim Erkennen von Farben, wenn man die Geschlechter betrachtet, also Männer und Frauen. Denn einer von 12 Männern weist eingeschränktes Sehvermögen auf. Und bei Frauen ist es lediglich eine von 250. Ich meine, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Einer von 12 Männern und eine von 250 Frauen. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass dein Farbempfinden und die Sensitivität im Alter abnehmen. So dass dann zum Beispiel Personen zwischen dem 60. und dem 90. Lebensjahr Gelbtöne kontinuierlich schlechter wahrnehmen. Und ja, ich denke, ich erzähle dir jetzt nichts Neues, wenn ich sage, dass das Auge eines der für uns wichtigsten Sinnesorgane ist. Ja, das zeigt sich letzten Endes vor allem dadurch, dass dein Gehirn die Informationen aus dem Auge für derart wichtig einstuft, dass es einfach andere Sinne überlagern und täuschen kann. Nimm zum Beispiel mal einen alten Ex-Sherry-Fass-Whisky. Da ist es ganz charakteristisch, dass sie häufig rot-braun-Töne haben. Nicht immer, aber es ist eher, also es ist schon eine stereotype Färbung von einem Sherry-Fass-Whisky. Und in dem Moment, wo wir das sehen, stellt sich auch das Gehirn bereits vor dem ersten Schluck auf Aromen ein, die wir zwangsläufig damit assoziieren. Trockenobst, Leder und andere Aromen, die wir typisch Sherry-Fass-Whisky dafür bezeichnen. Gut, vorausgesetzt, du hast schon mal einen Sherry-Fass-Whisky getrunken, hast diese Aromen entdeckt oder hast im Internet oder woanders gelesen, dass das typische Aromen von einem solchen Whisky sind. Dann reicht teilweise wirklich schon die Farbe aus, um diese Aromen damit zu assoziieren. Und durch lange Konditionierung, ja, und vor allem wiederholte Erfahrung stellt dein Gehirn eben eine solche Kombination aus Farbe und Aromen bzw. Geschmack her und speichert das ab. Und dann eben ganz schnell griffbereit beim nächsten Glas Whisky. So, dass dein Gehirn jedes Mal von Neuem lernen muss, wie so ein Whisky schmeckt, welche Aromen drin sind. Das heißt, es speichert das einmal ab und ist dann sofort griffbereit beim nächsten Glas Whisky. Also würde man einen Whisky, der eigentlich eine dezente, blassgelbe Farbe besitzt, so einfärben, dass er wie einer eben von den alten Sherry-Whiskys, von denen ich gerade gesprochen habe, aussieht, dann würden wir darin auch ganz klassische Aromen dieses lange gereiften Whiskys erkennen. Vorausgesetzt, wir wüssten vorher nichts von dem Betrug. Vor rund 20 Jahren wurde nämlich zu dem Thema mal eine Untersuchung durchgeführt. Zur Erklärung des Phänomens wurden dann 54 Probanden eingeladen und denen wurde jeweils ein Glas Weißwein serviert. Dieser Weißwein, das wussten die Probanden aber nicht, wurde zuvor mit roter, geruchloser Lebensmittelfarbe eingefärbt. Und das Irre daran ist, wirklich der Großteil der Probanden, der beschrieb den Geruch des eingefärbten Weißweins als typischen Rotweingeruch. Also dieses Prinzip der Farbe-Geschmack-Assoziation, das nützt auch Herstellern von Scotch Whisky. Und also vor allem dann, wenn sie ihrem Produkt Farbstoff zugeben. Also für das Unternehmen ist diese Farbstoffzugabe wirklich der Garant für eine weltweit einheitliche Farbgebung der einzelnen Qualitäten. Zumindest ist das die offizielle Aussage. Und ja, unser Gehirn sorgt bei zu starker Einfärbung dann aber für den aromatischen Rest. Das heißt, wir interpretieren durch diese, nun ja, ich sag mal Aufhübschung, also quasi dieses Make-up eines Whiskys, gelegentlich Aromen hinein, die de facto gar nicht da sind. Und wir können kaum etwas dagegen tun. Das übernimmt unser Gehirn im Automatikmodus. Also aufgrund unserer Erfahrungen assoziieren wir zudem gewisse Farben mit verschiedenen Sinneseindrücken. Eine rote Farbe zum Beispiel, die wird von vielen Personen mit Wärme und einem süßen, kräftigen Geruch und süßem Geschmack verbunden. Eine goldgelbene Farbe hingegen, die assoziieren wir häufig mit glatt und seidig. Ja, aber was auch wirklich interessant ist, ist die Empfindung von Intensität und Komplexität einer Spirituose. Also das heißt, wir haben jetzt hier die ganze Zeit über die einzelnen Aromen gesprochen, aber auch bei der Intensität und Komplexität lassen wir uns enorm von der Farbe beeinflussen. Nimm zum Beispiel mal Whiskys, die eine helle Cremefarbe besitzen. Die verknüpfen wir nämlich häufig mit Aromen von gelben Früchten und ja, dafür schreiben wir ihnen dann aber auch wenig Intensität, Reife und Komplexität zu. Und das Witzige, diese Assoziationen, die haben wir schon, bevor wir den Whisky überhaupt mal verkostet haben. Also das heißt, allein durch die Farbe lässt sich dein Gehirn so beeinflussen, dass es denkt, es wisse, wie dein Whisky schmeckt, ohne dass du ihn auch nur ein einziges Mal probiert hast. Ich meine, schau dir mal verschiedene Tasting Notes im Internet an. Da wird dir genau dieses Phänomen auffallen. Also helle Whiskys haben häufig Beschreibungen von gelben Früchten, aber wenig Komplexität. Und auf der anderen Seite sind dann Whiskys, die eine satte Kupfer- oder Henna-Rotfarbe besitzen, ja, die werden dann häufig mit hoher Komplexität und Intensität gleichgesetzt. Und jetzt mal unabhängig davon, woher die einzelnen Aromen stammen, die Farbgebung eines Whiskys hat grundsätzlich nur eine Quelle, also das Holz des Fasses. Gut, vorausgesetzt, wir lassen jetzt mal die ganzen künstlichen Farbstoffe wie Zuckercouleur außen vor. Denn fließt der frische Feinbrand, nämlich aus den Brennblasen, dann kommt er anschließend, egal ob verdünnt oder nicht, ins Eichenfass. Und dort drin, da versorgen ihn dann nicht nur Abbauprodukte der Holzbestandteile Lignin mit einer Vielzahl verschiedener natürlicher Farbstoffe. Auch Zellulose und Hemicellulose leisten ihren Beitrag. Und je nachdem jetzt für welche Holzart, also Quercus alba, Quercus robur und so weiter, sich die Küferei und Destillerie entscheiden, ja, ist allerdings auch die Zusammensetzung der genannten Moleküle eine andere. Und die Folge ist dann, dass Whiskys aus Fässern der einen Holzart, die bekommen bei gleichen Lagerbedingungen einen anderen Farbton mit auf den Weg als vergleichbare Whisky aus einem anderen Holz. Und ja, das Irre daran ist, selbst dann, wenn es sich um die Gattung Quercus, also Eiche, handelt. Ich meine, das ist das übliche Holz, aus dem Whiskyfässer gefertigt werden. Und damit du dir jetzt mal ein besseres Bild davon machen kannst, was ich gerade meine, schauen wir uns mal die in der Whisky-Industrie gängigen Holzarten an. Ach ja, apropos, wir haben übrigens auch eine Handvoll Whisky-Poster für dich erstellt. Daran findest du auch eine Übersicht über verschiedene Aromen im Whisky sowie verschiedene Fassgrößen, die es gibt. Und den Link zum kostenfreien Download der Poster, den findest du in der Beschreibung dieser Episode. Also, wie gesagt, es gibt verschiedene Holzarten in der Whisky-Industrie und alle gehören zur Gattung Quercus, also Eiche. Da ist dann zum Beispiel Quercus alba, also Weißeiche, Quercus mongolica, die japanische Eiche, Quercus robur, also europäische Stieleiche oder Quercus petrea, europäische Traumeiche. Also die vier, das sind so die Kernpfeiler der, ja, fast, kann man fast sagen, weltweiten Whisky-Industrie. Und gehst du nun von frischem Holz aus, dann liefert dir zum Beispiel Quercus alba, also so die, der, der, Standardholz für Whiskyfässer, aber auch Quercus mongolica für gewöhnlich so eher einen rotbraunen Farbton ab. Und das siehst du zum Beispiel bei vielen Bourbon-Whiskys. Die müssen ja schon per Gesetz in neue, ausgebrannte Quercus alba-Fässer gefüllt werden. Und die haben dann häufig eine deutliche rotbraune Note, so einen leichten rotbraunen Schimmer. Und Quercus petrea, das ist hingegen schon etwas zarter und erinnert mit seiner Farbe im Whisky etwas an Rosa. Und Quercus robo dann, die liefern eher einen satten Gelbton im Destillat. Aber wie gesagt, all das unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Fass im Vorfeld keinen anderen Inhalt hatte, wie jetzt zum Beispiel Bourbon, Sherry oder Portwein oder was auch immer. Weil das beeinflusst natürlich die Farbe auch enorm. Und dann wird es natürlich schwer, Rückschlüsse auf auf die Farbe des Whiskys in Bezug auf die Holzart zu schlagen, also Verbindung zu schlagen. Und wichtig ist auch an dieser Stelle, dass du weißt, dass die Kohleschicht auf der Innenseite der Fässer zur Farbe nichts beisteuert. Weil, ich meine, das ist häufig wirklich eine Fehlvorstellung, die ich schon das eine oder andere Mal gehört habe. Also die Fässer werden ja obligatorisch ausgebrannt, wodurch auf der Innenseite oberflächlich eine Kohleschicht entsteht. Die trägt allerdings nicht zur Farbgebung des Whiskys bei. Also im Gegenteil, das starke Auskohlen der Fassinnenseite verringert in den obersten Schichten sogar den Anteil an Farbkomponenten. Also da kann das Holz kaum mehr Farbe ins Destillat geben. Aber durch die Vergrößerung der Holzoberfläche, die durch das Ausbrennen zwangsläufig entsteht, kommt es dennoch zur eben bekannten Farbgebung. In der Praxis, ja, da hängt die Farbgebung eines Whiskys allerdings noch von verschiedenen weiteren Komponenten ab. Zum Beispiel die Fassgröße oder der vorangegangene Inhalt, die Lagerdauer oder klimatische Gegebenheiten. Ja, aber natürlich aber auch um die Frage, ob es sich um Refill oder verjüngte Fässer handelt. All das hat wirklich Einfluss auf die endgültige Farbe eines Whiskys. Denn je häufiger und je länger ein Fass bereits im Gebrauch war, desto weniger Farbstoffe gibt es in darauffolgenden Reifungsperioden einfach ab. Das kannst du dir vorstellen wie ein Teebeutel. Wenn du ihn beim ersten Mal verwendest, gibt er sehr viele Aromastoffe in das Wasser ab. Also der Tee wird kräftiger. Wenn du denselben Teebeutel dann wieder verwendest für einen zweiten Aufguss oder einen dritten Aufguss, wird es mit jedem Aufguss schwächer, weil einfach weniger Aromastoffe oder ja, Stoffe in dem Tee drin sind, die in das Wasser abgegeben werden können. Also sowohl Aroma als auch Farbstoffe. Und ja, häufig, wenn aber auch zu Unrecht, wird die Farbe eines Whiskys bei professionellen und privaten Verkostungen stiefmütterlich behandelt. Das muss man wirklich sagen. Also es ist irgendwie so eine Art Nebenrolle im Vergleich zu dem, was sich im Anschluss in Nase und Mund abspielt. Und ja, das liegt unter anderem aber auch daran, dass des Öfteren schlicht das entsprechende Vokabular zur Farbbenennung fehlt. Und aus dem Grund haben wir verschiedene Whiskys, unterschiedliche Jahrgänge und Hersteller, sowie auch aus diversen Fässern und Reifungszeiten über einen Zeitraum von 3 bis 4 Monaten miteinander verglichen. Und im Fokus stand wirklich dabei lediglich die Farbe. Und da zeigte sich, dass die Farbgebung von Whisky grundsätzlich in 16 verschiedene Farbtöne eingeteilt werden kann. So von kristallklar bis Espresso-Farben. Und stellt man diese Farbnuancen jetzt mal gegenüber, da lassen sich die dann in 3 Segmente unterteilen. Das ist zum Beispiel auf der einen Seite der äußerst helle Abschnitt. Den haben wir jetzt als C-Fraktion gegliedert. Wir haben C verwendet für clear, also deutsch für klar. Und der C-Fraktion folgt dann die M-Gruppierung, also M haben wir gewählt für medium. Und das Ende dann bildet die D-Sektion, also D für dark, also dunkel. Und diese Zusammenstellung haben wir dir auch in einem Farbenrad zusammengetragen. Also das soll dir helfen, die Farbe deines Whiskys besser beurteilen zu können und auch in dem einen oder anderen Fall vielleicht sogar Rückschlüsse auf die Fassreifung zu ermöglichen. Allerdings muss man auch sagen, spielt nicht nur die Farbe eine Rolle bei der optischen Bewertung eines Whiskys. Also auch die Schlierenbildung an der Glasinnenseite deutet auf Indizien zu den einzelnen Komponenten im Whisky hin. Nimm zum Beispiel mal verschiedene Destillate mit einem hohen Alkoholgehalt, also nahe der Mindestgrenze von 40 Volumenprozent. Die haben nämlich häufig ein auffallend öliges Verhalten, wenn sie so Pi mal Daumen 40 Volumenprozent haben. Und dieses ölige Verhalten, das zeigt sich dann in entsprechenden Tropfen an der Glaswand, die so richtig schwer, wie so Tränen nach unten fließen. Allerdings ist dieser Zusammenhang zwischen Alkoholgehalt und Öligkeit im Glas, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Das ist vielmehr so eine Tendenz und jetzt nicht wirklich eine belegte Theorie. Ja, vor allem deshalb, da die Schlierenbildung auch noch durch ganz viele andere Faktoren beeinflusst wird. Also wie gesagt, neben den Inhaltsstoffen des Whiskys wie Alkohol und verschiedene Aromastoffe beeinflussen ja auch Luftfeuchtigkeit, Temperaturdifferenzen, also verschiedene Glasoberflächen und sogar Spülmittelreste im Glas. Die alle beeinflussen den Effekt der Schlierenbildung. Also objektive und allgemeingültige Aussagen diesbezüglich wirklich zu treffen, ist echt unzuverlässig und daher umstritten. Aber für den privaten Bereich macht das wirklich Spaß. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Episode einige interessante und neue Dinge über die Farbe eines Whiskys zeigen. Wie gesagt, das ist aus meiner Sicht einer der häufig zu wenig beachteten Eigenschaften eines Whiskys. Und ich muss auch sagen, für mich definitiv auch eine der schönsten. Wie in der Episode schon angesprochen, findest du alle Whisky-Downloads zu dieser Episode, also die Übersicht über die Fassgrößen, das Farbenrad für Whisky, die findest du alle unter dem Link in der Beschreibung dieser Episode. Also folge einfach dem Link und dort kannst du deine ganzen Whisky-Poster runterladen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Philipp.